Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Herzlich willkommen zur Sendereihe Durch die Bibel. Ein weiterer Abschnitt aus dem Lukas-Evangelium steht hier auf dem Programm, und zwar der erste Teil von Kapitel 16. Die äußeren Umstände, in der sich Jesus und seine Jünger befinden, sind schon durch einige Kapitel hindurch von einer gewissen Abschiedsstimmung geprägt. Sie sind von Galiläa aus in Richtung Süden aufgebrochen, um in absehbarer Zeit Judäa und dann die judäische Hauptstadt Jerusalem zu erreichen. Jesus selbst steht klar vor Augen, ich zitiere aus Kapitel 9, der Menschensohn muss viel leiden und verworfen werden von den Ältesten und Hohenpriestern und Schriftgelehrten und getötet werden und am dritten Tag auferstehen. Ob den Jüngern bewusst ist, dass ihre gemeinsame Zeit mit Jesus bald zu Ende gehen wird, scheint fraglich. Einige Verse aus den Evangelien deuten darauf hin, dass sie den Gedanken daran verdrängen oder dass sie nicht wahrhaben wollen, was auf sie und vor allem auf Jesus zukommt. So wird etwa im Matthäus-Evangelium berichtet, dass Petrus auf die Leidensankündigung Jesu mit den Worten reagierte, »Das widerfahre dir nur nicht.« Das 16. Kapitel des Lukas-Evangeliums beginnt mit einem Gleichnis, das schon zu einigen Missverständnissen unter Bibellesern geführt hat. Denn beim ersten Hinhören könnte man meinen, dass Jesus gewisse Tricksereien und Betrügereien gutheißen würde. Wie bitte? Jawohl. Schließlich heißt es in Vers 8, ich zitiere, »Und der Herr lobte den ungetreuen Verwalter, weil er klug gehandelt hat.« So, ich hoffe, Ihre Neugier ist nun geweckt. Und ich sage Ihnen, der Verwalter, um den es hier geht, ist nicht nur ein bisschen zu raffiniert für biblische Verhältnisse, sondern ein Betrüger durch und durch. Diese Tatsache bringt mich dazu, vor dem Irrglauben zu warnen, dass jede Person in einem Gleichnis als positives Vorbild anzusehen sei. Ich denke, das Gleichnis am Anfang von Lukas 16 ist ein Beleg dafür, dass es nicht so ist. Als Pastor habe ich übrigens mal eine Predigtreihe gestaltet, die sich an Bibeltexten orientierte, in denen Diebe, Verräter, Betrüger und andere Halunken eine wichtige Rolle spielten. Ich kann Ihnen sagen, diese Predigtreihe zog sich länger hin, als ich jemals gedacht hatte, weil ich in der Bibel auf ziemlich viele Übeltäter gestoßen bin. Der Verwalter, von dem hier gleich die Rede sein wird, war nur einer davon. Im Zusammenhang mit dem Lukas-Evangelium habe ich irgendwann schon mal darauf hingewiesen, dass Lukas als einziger Evangelist Gleichnisse wiedergibt, die auf der Darstellung von Gegensätzen beruhen. Das ist auffällig, weil die allermeisten Gleichnisse nur auf Vergleichen aufbauen. Ein Gleichnis, das auf Vergleichen aufbaut, ist zum Beispiel das Gleichnis vom verlorenen Sohn, das im Mittelpunkt der vorigen Sendung stand. Gott wurde darin mit einem Vater verglichen und ein Christ, der sündigt, mit dem verlorenen Sohn. Ganz anders das Gleichnis vom unehrlichen Verwalter, das ich gleich mit Ihnen gemeinsam unter die Lupe nehmen möchte. Es handelt von einem Mann, der voll und ganz nach den Maßstäben dieser Welt lebt, ohne jemals nach Gott zu fragen. Im Grunde kann er kein Vorbild sein, weder für die Leute damals noch für die Bibelleser von heute. Aber in einem ganz bestimmten Punkt können wir uns eben doch etwas von diesem Mann abgucken. Doch lassen Sie mich zunächst auf das eingehen, was den Mann als Vorbild untauglich macht. Er ist durchaus ein schlauer Mann, aber wie gesagt, er lebt voll und ganz nach den Maßstäben dieser Welt. Nun ist aus der Bibel zu erfahren, dass sich weltlich gesinnte Menschen mit ihresgleichen häufig recht gut verstehen und sich gegenseitig unterstützen. Während sie etwa auf christliches Engagement eher kritisch reagieren oder, ohne einen handfesten Grund dafür nennen zu können, dagegen sind. Jesus hat diesen Sachverhalt einmal so erklärt, nachzulesen in Johannes 15. Wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wäret ihr von der Welt, so hätte die Welt das ihre lieb. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Der Apostel Paulus fordert die Christen sogar ausdrücklich dazu auf, sich den Maßstäben dieser Welt zu entziehen, sofern sie den Maßstäben Gottes widersprechen. Im Römerbrief Kapitel 12 schreibt er: Stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Diese Distanzierung von falschen weltlichen Wertmaßstäben ist keine Nebensächlichkeit, sondern eine pure Notwendigkeit. Im Galaterbrief Kapitel 1 weist Paulus darauf hin, Zitat, dass Jesus sich selbst für unsere Sünden dahingegeben hat, dass er uns errette von dieser gegenwärtigen bösen Welt nach dem Willen Gottes, unseres Vaters. Sich von falschen weltlichen Wertmaßstäben zu distanzieren, ist also notwendig, um von der Welt errettet zu werden. Und schließlich gibt es im ersten Johannesbrief auch noch die ausdrückliche Aufforderung: Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. Alle diese Warnungen vor den Wertmaßstäben dieser Welt lässt den Mann, von dem das Gleichnis am Anfang von Lukas 16 handelt, außer Acht. Welche Wertmaßstäbe hält er denn für wichtig? Nun, das erste Gebot lautet für ihn Selbsterhaltung. Sieh zu, dass du zum Zuge kommst und stets profitierst. Bei einem anrüchigen Geschäft wird selbstverständlich ein Auge zugedrückt. Fragwürdige Praktiken werden für gut geheißen, und derjenige, der sie anwendet, erntet dafür sogar noch Anerkennung. Die Macht der Justiz braucht er nicht zu fürchten, denn solange man ihm nichts nachweisen kann, gilt er als unschuldig. Wenn Sie nun das, was ich eben genannt habe, an bestimmte Persönlichkeiten oder Wirtschaftskonzerne oder ganze Industriezweige erinnert, ist das wohl kein Zufall. Viele nehmen für sich den Grundsatz in Anspruch, was nicht verboten ist, das ist erlaubt. Gott dagegen scheint einen anderen Maßstab anzulegen, und der lautet: Was nicht meine Zustimmung bekommen hat, was meinen Ansprüchen nicht genügt, das hat keinen Bestand vor mir. Das Erschreckende ist, und das sollte jeden aufrütteln, das gilt nicht nur für die Beurteilung dessen, was ein Mensch tut, sondern auch für die Beurteilung des Menschen selbst. So heißt es zum Beispiel im Römerbrief Kapitel 3: Sie, die Menschen, sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Erst wenn ein Mensch diesen Ruhm, wie Paulus es ausdrückt, vorweisen kann, ist er vor Gott gerechtfertigt. Und diesen Ruhm kann er sich nur von Jesus Christus schenken lassen. So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind, heißt es im 8. Kapitel des Römerbriefes. Soweit also einige Vorbemerkungen dazu, was es heißt, sich den Maßstäben Gottes zu unterwerfen, beziehungsweise nach den Maßstäben dieser Welt zu leben. Wenden wir uns nun dem Bibeltext zu. Der erste Vers aus Lukas 16 lautet: Er, gemeint ist Jesus, sprach aber auch zu den Jüngern: Es war ein reicher Mann, der hatte einen Verwalter. Der wurde bei ihm beschuldigt, er verschleudere ihm seinen Besitz. Dieses Gleichnis handelt also von einem reichen Mann und seinem Verwalter. Ein Verwalter ist jemand, der mit weitreichenden Vollmachten ausgestattet ist und über die materiellen Güter seines Herrn bestimmen kann. Ein Verwalter besaß das absolute Vertrauen seines Herrn. Denken Sie nur an Abraham und seinen Verwalter, den Knecht Eliezer. Der wurde sogar damit beauftragt, für Abrahams Sohn Isaak eine Frau zu finden. Und Paulus beschreibt im 1. Korintherbrief das wichtigste Wesensmerkmal eines Verwalters. Dort heißt es: Nun fordert man nicht mehr von den Haushaltern, als dass sie für treu befunden werden. Ich denke, den Verwalter in unserem Bibeltext kann man sich fast schon wie den Vorstandsvorsitzenden eines kleinen Wirtschaftsunternehmens vorstellen. Er ist einerseits mit weitreichenden Vollmachten ausgestattet. Doch man beschuldigt ihn, wie aus Vers 1 zu entnehmen ist, seine Befugnisse überschritten und Geld veruntreut oder unnötig ausgegeben zu haben. Weiter mit Vers 2. Und er, der reiche Mann, ließ ihn rufen und sprach zu ihm: Was höre ich da von dir? Gib Rechenschaft über deine Verwaltung, denn du kannst hinfort nicht Verwalter sein. Für diesen Mann ist nun der Tag der Wahrheit gekommen. Er muss Rechenschaft ablegen vor seinem Herrn. Doch statt eine ordnungsgemäße Bilanz vorzulegen, fängt er an, sich zu überlegen, wie er noch einmal seinen Kopf aus der Schlinge ziehen könnte. Jetzt lautet für ihn das Gebot der Stunde: Du musst dich um deine Selbsterhaltung kümmern. In Vers 3 wird dies geschildert. Dort heißt es: Der Verwalter sprach bei sich selbst: Was soll ich tun? Mein Herr nimmt mir das Amt. Graben kann ich nicht, auch schäme ich mich zu betteln. Dieser Mann hatte also wunderbar gepflegte Hände, deshalb kam für ihn eine handwerkliche Tätigkeit überhaupt nicht in Frage. Graben kann ich nicht, sagte er bei sich selbst. Aber betteln zu gehen, war für ihn auch keine Alternative. Er schämte sich zu betteln, heißt es im Bibeltext. Aber er schämte sich offenbar nicht, seinen Herrn zu betrügen. Und wie es scheint, änderte auch seine aktuelle missliche Lage nichts an seiner inneren Einstellung. Denn in Vers 4 steht, was ihm nun durch den Kopf ging. Er dachte bei sich selbst: Ich weiß, was ich tun will, damit sie mich in ihre Häuser aufnehmen, wenn ich von dem Amt abgesetzt werde. Von Unrechtsbewusstsein keine Spur. Der unehrliche Verwalter hatte nur eines im Sinn: wie es mit ihm weitergehen könnte, wenn er seinen Job als Verwalter verlieren sollte. Für harte Arbeit kam er sich, wie wir schon gesehen haben, ungeeignet vor. Und, naja, vielleicht war er auch nicht mehr der Jüngste, so dass seine Chancen auf dem Arbeitsmarkt nicht mehr die allerbesten waren. Worin besteht nun aber sein eigener Plan? Dazu die Verse 5-7. Und er rief zu sich die Schuldner seines Herrn, einen jeden für sich, und fragte den ersten: Wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Er sprach: 100 Eimer Öl. Und er sprach zu ihm: Nimm deinen Schuldschein, setz dich hin und schreib flugs 50. Danach fragte er den zweiten: Du aber, wie viel bist du schuldig? Er sprach: 100 Sack Weizen. Und er sprach zu ihm: Nimm deinen Schuldschein und schreib 80. Was passiert hier nun? Der Verwalter ruft einige Schuldner seines Herrn zu sich und erlässt ihnen einen Teil ihrer Schulden, um sich beliebt bei ihnen zu machen. Bei ihnen hofft er, Unterschlupf zu finden, wenn er sein Amt als Verwalter aufgeben muss. So, und jetzt kommt die Stelle im Gleichnis, die viele Bibelleser von heute so irritiert. Denn in Vers 8 heißt es: Und der Herr lobte den ungetreuen Verwalter, weil er klug gehandelt hatte. Denn die Kinder dieser Welt sind unter ihresgleichen klüger als die Kinder des Lichts. Diese Aussage ist wirklich überraschend. Der Herr, also der reiche Mann in dem Gleichnis, lobte den ungetreuen Verwalter, weil er klug gehandelt hatte. Und das, obwohl der reiche Mann auch durch die neueste Aktion seines Verwalters geschädigt wurde. Das lässt die Vermutung aufkommen, dass der reiche Mann nach ähnlichen Wertmaßstäben handelte wie sein Verwalter. Er klopfte ihm gewissermaßen anerkennend auf die Schulter und sagte zu ihm: Eines muss man dir lassen, du weißt, wie man sich im harten Wirtschaftsleben behaupten kann. Mich wirst du in Zukunft zwar nicht mehr betrügen, aber versuch dein Glück bei jemand anderen. Der Verwalter wird vor die Tür gesetzt, keine Frage, denn der reiche Mann kann ihm nicht mehr vertrauen. Aber der Verwalter wird dafür gelobt, dass er seine augenblickliche Lage nüchtern einschätzt und sofort etwas unternimmt, um seine eigene Zukunft zu sichern. Und dieses schnelle, entschlossene Handeln und das nüchterne Einschätzen der Situation, das ist auch aus der Sicht Jesu nachahmenswert. So etwas wünscht er sich auch von seinen Jüngern. Natürlich aber ohne andere zu betrügen. In Vers 9 heißt es nun, und damit wendet sich Jesus an die Zuhörer des Gleichnisses: Und ich sage euch, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn er zu Ende geht, sie euch aufnehmen in die ewigen Hütten. Der Punkt ist also, dass weltlich gesinnte Menschen und unehrliche Menschen oft viel schlauer handeln als Menschen, die nach Gottes Wertmaßstäben handeln. Das ist schade, weil die Frommen dadurch häufig unnötigerweise ins Hintertreffen geraten. Jesus rät seinen Zuhörern sogar, den ungerechten Mammon, gemeint ist damit Geld, dafür zu nutzen, um Gottes Willen in dieser Welt voranzubringen. Zwar heißt es immer wieder, Geld verdirbt den Charakter, aber das muss nicht zwangsläufig so sein. Mit Geld kann man auch viel Gutes tun. Tut es, fordert Jesus seine Zuhörer auf, und wenn euer Leben zu Ende geht, wartet der Himmel auf euch. Die Verse 8 und 9 könnte man aus dem biblischen Originaltext sehr frei, aber besser verständlich auch ungefähr so übersetzen. Nutzt euer Geld und euren Besitz zum Wohl der Menschen und macht euch Freunde damit. Mit eurer Großzügigkeit hier auf Erden sammelt ihr euch einen großzügigen Lohn im Himmel an. Und nun weiter aus der Lutherbibel, die Verse 10 bis 12. Jesus sagt, wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu. Und wer im Geringsten ungerecht ist, der ist auch im Großen ungerecht. Wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon nicht treu seid, wer wird euch das wahre Gut anvertrauen? Und wenn ihr mit dem fremden Gut nicht treu seid, wer wird euch geben, was euer ist? In gewisser Weise sind wir alle Verwalter von materiellen Gütern, die Gott uns zur Verfügung gestellt hat. Und mit diesen Gütern sollen wir verantwortlich umgehen. Das ist gar nicht immer so einfach. Weltlich eingestellte Leute haben den Christen in dieser Hinsicht oft einiges voraus. Aber es diesen Leuten einfach nur gleich zu tun, ist auch keine Lösung, denn manche verstoßen durch ihr geschicktes Handeln eindeutig gegen Gottes Willen. Wenn wir also versuchen, durch Geld und durch andere materielle Güter geistlichen Reichtum anzuhäufen, so ist das eine wahre Gratwanderung. Im Lauf der Jahre habe ich manche christliche Organisationen kennengelernt, die diese Gratwanderung offensichtlich nicht geschafft haben. So erinnere ich mich an ein Missionswerk, das trotz aufopferungsvoller Arbeit über viele Jahre hinweg fast nichts bewirkt hat. Und zwar, weil die Mitarbeiter dieses Missionswerks an den Bedürfnissen der Menschen, die sie erreichen wollten, vorbeigearbeitet haben. Auf der anderen Seite gibt es Organisationen, die in dieser Hinsicht alles richtig machen. Aber in einem Fall bekam ich dennoch Zweifel, ob Spendengelder bei dieser Organisation wirklich gut aufgehoben waren. Denn ich bekam mit, welche Luxuskarossen sich die leitenden Mitarbeiter leisten konnten. Ich denke, die Aufforderung Jesu, sich Freunde zu machen mit dem ungerechten Mammon, gilt sowohl denen, die Spenden geben, als auch denen, die Spenden empfangen. Der gute Wille allein, Gott dienen zu wollen, reicht nicht aus. Wenn ich an das eine Missionswerk denke, vielleicht hat es da an der Ausbildung und Weiterbildung der Mitarbeiter gemangelt. Und im zweiten Fall wäre es nötig gewesen, dass sich die Spender über den Verbleib ihrer Spendengelder besser informiert und Rechenschaft von den Verantwortlichen gefordert hätten. Zurück zu unserem Bibeltext aus dem Lukasevangelium Kapitel 16. Jesus fordert also dazu auf, sich Freunde mit dem Mammon zu machen oder anders ausgedrückt, materielle Güter zur Ehre Gottes einzusetzen. Dennoch folgt in Vers 13 eine ernste Mahnung. Jesus sagt, kein Knecht kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Bitte erinnern Sie sich an den ersten Teil der Sendung. Da war davon die Rede, ob jemand nach den Wertmaßstäben der Welt oder nach den Wertmaßstäben Gottes handelt. Davon hängt eben auch ab, welche Rolle das Geld und andere materielle Güter in seinem Leben spielen. Wie heißt es doch so schön, nur getroffene Hunde bellen. Ganz in diesem Sinne melden sich die Pharisäer zu Wort, nachdem Jesus das Gleichnis vom unehrlichen Verwalter erzählt und über den Umgang mit Geld gesprochen hat. Hören Sie dazu die Verse 14 und 15. Das alles hörten die Pharisäer. Die waren geldgierig und spotteten über ihn. Und er sprach zu ihnen, ihr seid's, die ihr euch selbst rechtfertigt vor den Menschen. aber Gott kennt eure Herzen. Denn was hoch ist bei den Menschen, das ist ein Greuel vor Gott. Jesus erkennt sofort, was sich in den Köpfen der Pharisäer abspielt, und er blickt in ihre Herzen. Die fromme Fassade, die sie den anderen Menschen gegenüber zur Schau stellen, hat vor ihm nicht Bestand. Und dann weist er sie auf das hin, was schon so oft zu einer Auseinandersetzung zwischen ihnen und ihm geführt hat. Die Pharisäer sind dem alttestamentlichen Gesetz verhaftet, an dem sie weiterhin festhalten und das sie am liebsten auch allen anderen Menschen aufzwingen würden. Doch seit dem Auftreten Johannes des Täufers und dem Auftreten Jesu hat eine neue Ära begonnen. Sowohl Johannes als auch Jesus haben angekündigt, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Und nicht wenige Menschen haben sich, sehr zum Ärger der Pharisäer, diese Botschaft offenbar zu Herzen genommen. Die Botschaft vom Kreuz folgte erst später, denn noch war Jesus ja nicht gestorben. Hier nun der Bibeltext im Wortlaut, den ich eben vorab mit eigenen Worten zusammengefasst habe. Die Verse 16 bis 18. Das Gesetz und die Propheten reichen bis zu Johannes. Von da an wird das Evangelium vom Reich Gottes gepredigt, und jeder Mann drängt sich mit Gewalt hinein. Es ist aber leichter, dass Himmel und Erde vergehen, als dass ein Tüpfelchen vom Gesetz fällt. Wer sich scheidet von seiner Frau und heiratet eine andere, der bricht die Ehe. Und wer die von ihrem Mann Geschiedene heiratet, der bricht auch die Ehe. Die Frage der Ehescheidung scheint damals bei vielen Menschen ganz oben auf der Tagesordnung gestanden zu haben. Ihre Haltung dazu galt als ein Hinweis darauf, wie treu sie dem alttestamentlichen Gesetz ergeben waren. Aus heutiger Sicht kann man sagen, wenn es nur diesen einen Vers über die Ehescheidung gäbe, den ich eben als letztes vorgelesen habe, dann dürfte es unter Christen grundsätzlich keine Scheidungen geben. Einige Verse aus dem Matthäusevangelium Kapitel 19 zeichnen jedoch ein anderes Bild. Ebenso einige Verse aus dem 1. Korintherbrief Kapitel 7. Wer also in Sachen Ehescheidung ernsthaften Rat in der Bibel sucht, muss sich die Mühe machen, verschiedene Äußerungen dazu zur Kenntnis zu nehmen und einzeln zu bewerten. Was Jesus etwa in dem gerade vorgelesenen Bibeltext zu diesem Thema sagt, das sagt er zu einer Handvoll Pharisäern, die ja geradezu darauf bestehen, am alttestamentlichen Gesetz festzuhalten. Und die dafür bekannt sind, die praktische Umsetzung möglichst noch zu erschweren. Sicher haben Sie es gemerkt, das 16. Kapitel des Lukas-Evangeliums ist noch nicht zu Ende. Für das nachfolgende Gleichnis vom reichen Mann und dem armen Lazarus werden wir uns in der nächsten Sendung aus der Reihe durch die Bibel genügend Zeit nehmen. Bis dahin auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.